Trotz der hohen Suizidrate in der Schweiz bleibt das Thema Suizid eines der größten gesellschaftlichen Tabus. Wir sprechen selten darüber, aus Angst, aus Unsicherheit oder weil uns schlicht die Worte fehlen. Doch genau dieses Schweigen macht Prävention so schwierig. Am Welttag der Suizidprävention am 10. September haben wir bereits darüber gesprochen, was Suizidalität bedeutet, wer besonders betroffen ist und welche Rolle Gesellschaft, Medien und das soziale Umfeld spielen. Wenn ihr diese Folge verpasst habt, hört unbedingt noch rein. Heute wechseln wir die Perspektive. Wir schauen auf den Pflegealltag, dorthin, wo Suizidprävention konkret wird. Wie erkennen Pflegefachpersonen Suizidalität? Welche Angebote und Nachsorgeprogramme gibt es? Und was macht eigentlich eine gute, tragfähige Versorgung aus? Für Menschen in einer Krise, aber auch für ihr Umfeld. Ich bin Nadja Hugle, Podcast-Host vom Psychoversum und moderiere durchs Gespräch. Und damit herzlich willkommen im Psychoversum, dem Podcast der Psychiatrie Baseland. In jeder Folge beschäftigen wir uns mit Themen der psychischen Gesundheit, sprechen mit ExpertInnen der PBL und versuchen, die Fragen zu klären, die uns alle bewegen. Auch wenn wir mit Fachpersonen sprechen, richtet sich dieser Podcast an alle, die mehr über psychische Gesundheit erfahren möchten, ganz ohne Vorkenntnisse. Als Expertin ist heute Franziska Ruch anwesend. Franziska, schön, dass du heute da bist. Möchtest du dich einmal selbst kurz vorstellen?
Ja, liebe Nadja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich hier sein darf. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Franziska Ruch. Ich arbeite hier in der Psychiatrie Basel-Land als pflegerische Leitung und bin zuständig für den Schwerpunkt Psychotherapie und psychosoziale Therapien und bin seit kurzem auch Leitung Bildung, also verantwortlich für die Ausbildungen im Bereich der Pflege. Ich arbeite seit vielen Jahren hier in der Psychiatrie Basel-Land, habe gestartet als Pflegefachfrau auf Stationen und bin dann so in die Leitung reingekommen langsam und habe dann auch 10 Jahre als Berufsbildungsverantwortliche gearbeitet und nun jetzt seit mehr als 6 Jahren in dieser Funktion der Leitung Pflege. Also ich bin so ein bisschen in der zweiten Reihe eigentlich tätig und unterstütze vor allem meine Teams, meine Mitarbeitenden, indirekt auch die Lernenden, die Auszubildenden im Umgang unter anderem natürlich auch mit dem Thema Suizidalität oder mit Suizidprävention, um welches heute im Podcast am Psychoversum gehen wird.
In der letzten Folge haben wir erfahren, dass Suizidalität kein einzelnes Symptom ist, sondern ein komplexes Erleben, das von stiller Lebensmüdigkeit bis zu konkreten Suizidgedanken reichen kann. Besonders betroffen sind Menschen mit psychischen Erkrankungen, Jugendliche in Krisenphasen und ältere Personen, die unter Einsamkeit leiden. Ein zentrales Fazit war: Suizidprävention beginnt mit Offenheit, mit Zuhören, ehrlicher Ansprache und gesellschaftlicher Sensibilität. Denn nur wenn wir über das Thema sprechen, können wir auch wirklich helfen. Und heute gehen wir einen Schritt weiter und sprechen darüber, wie Prävention eben im Pflegealltag konkret aussehen kann. Franziska, wenn wir über Suizidprävention sprechen, was persönlich verstehst du darunter?
Also grundsätzlich verstehe ich darunter natürlich alles, alle Maßnahmen, alle Vorkehrungen, die wir treffen, damit ein Suizid möglichst nicht erfolgt. Das geht natürlich betrifft sowohl den gesellschaftlichen Kontext, aber natürlich auch ganz konkret die Arbeit in der psychiatrischen Pflege, in der psychiatrischen Behandlung. Insgesamt verstehe ich unter Suizidprävention vor allem eine Sensibilisierung für Themen insgesamt wie psychische Gesundheit, auch den Umgang mit Krisen oder auch das Bewusstsein, dass es im Leben eben zu Krisen kommen kann, dass es Schwierigkeiten geben kann in gewissen Lebensumständen und dass man da auch als Gesellschaft eine Verantwortung trägt, dort achtsam zu sein, sensibel zu sein, nicht zu stigmatisieren oder auszugrenzen, sondern dort als Mensch unterwegs zu sein und wahrzunehmen, oder wie geht es meinen Mitmenschen, wie geht es den Menschen in meinem Umfeld. Im Pflegealltag, dort ist das noch ein bisschen konkreter, insbesondere im psychiatrischen Pflegealltag, also im Spital, wo es eher um körperliche Erkrankungen geht, würde ich sagen, ist Suizidalität auch, je nachdem, ein Thema, das aber vielleicht nicht ganz so im Fokus steht wie in der psychiatrischen Pflege. Da finde ich, dass man wirklich gut hinschauen muss, weil das halt eben auch, das war auch im letzten Podcast schon ein Thema, ein unspezifisches Symptom sein kann, etwas, das mitschwingt in einer Krise oder bei einer psychischen Erkrankung und das wir eigentlich schon sehr häufig sehen in unserem beruflichen Alltag. Und eben, es geht ja immer darum bei der Prävention, dass wir versuchen, natürlich das Risiko, dass sich jemand etwas antut oder dass es dann wirklich zum vollzogenen Suizid kommt, möglichst zu reduzieren.
Suizidalität, es tritt ja im Kontext verschiedenster psychischer Erkrankungen auf, chronisch oder episodisch, mit oder ohne gute Perspektive und häufig auch begleitet von sozialer Isolation oder fehlender Integration. Und manchmal erleben Pflegefachpersonen auch Menschen, die trotz erster Behandlung einen sehr starken Willen haben, suizidale Handlungen umzusetzen. Und andere zeigen Schwankungen, Rückzüge oder verlieren Hoffnung, je nach Krankheitsbild und Belastung. Wie erlebst du diese Vielfalt im Pflegealltag?
Also eben grundsätzlich denke ich, dass es im psychiatrischen Alltag sehr stark mit eine Rolle spielt. Also bei jedem Eintritt, jetzt insbesondere ins stationäre Setting, aber auch sonst, oder ist dieser Teil oder dieses Phänomen Teil unserer Beobachtungen und Einschätzungen. Also wir haben sicher immer ein besonderes Augenmerk darauf, ist Suizidalität ein Thema, ja oder nein? Wenn ja, eben ist das eher so ein passiver Todeswunsch oder irgendein riskantes Verhalten, das im schlimmsten Fall darauf hinauslaufen könnte, dass jemand zu Tode kommt. Oder ist das eher ein drängender Wunsch oder drängende Suizidgedanken oder auch schon Handlungen in diese Richtung oder Suizidpläne, die verfolgt werden und teilweise auch versucht werden umzusetzen. Genau. Und sonst hast du ja gefragt, es gibt verschiedene Erscheinungsformen, dass das eher situativ auftritt oder vielleicht auch irgendwie so begleitend ist. Ich denke, das kommt auch ein bisschen auf das Grundleiden an. Also ist das ein Mensch, der vielleicht irgendwie eine chronische Erkrankung hat, sei es eine Schizophrenie mit einer veränderten Wahrnehmung der Umgebung, des Umfelds, vielleicht auch mit Halluzinationen, mit Wahnvorstellungen oder ist jemand einfach in einer depressiven Krise, einer Lebenskrise oder geht es mit irgendwelchem selbstverletzenden Verhalten einher, wo die Suizidalität mehr oder weniger stark mitspielt. Also da sehen wir natürlich sehr unterschiedliche Erscheinungsformen.
Gibt es trotzdem bestimmte Muster oder Belastungen, die dir jetzt immer wieder begegnen, unabhängig auch von der Diagnose?
Es gibt natürlich Risikofaktoren, also beispielsweise, wie du schon bei der Einleitung gesagt hast, gibt es Lebensphasen oder auch Risikogruppen, eben sei es in der Jugend, wo halt viele Entwicklungsaufgaben anstehen, wo es darum geht, die eigene Identität zu finden, was nicht immer ganz einfach verläuft. Vor allem je nach persönlicher Konstitution. Wie sehe ich mich im gesellschaftlichen Kontext? Fühle ich mich da angenommen in meiner Peer Group oder fühle ich mich vielleicht als Außenseiterin? Oder auch eben, wenn es zum Beispiel zu Lebenskrisen kommt, zu kritischen Ereignissen wie Verlust einer wichtigen Person durch Trennung, durch einen Todesfall in der Familie oder eben psychische Erkrankungen, die dann natürlich eine Rolle spielen können, auch körperliche natürlich, oder wenn ich vielleicht eine schwierige Diagnose erhalte und wie nicht weiß, was kommt da auf mich zu, die Hoffnung verliere. Oder halt vielleicht auch im Alter, wenn viele wichtige Menschen vielleicht schon verstorben sind, vielleicht auch die Möglichkeiten teilzuhaben an gesellschaftlichen und sozialen Strukturen aufgrund der Einschränkungen, die vielleicht da sind im Alter, nicht mehr so gut möglich sind, eben vielleicht auch das Umfeld kleiner wird, dann kann das natürlich sein, dass das Risikofaktoren sind. Ein wichtiger Risikofaktor, vielleicht auch noch zum Erwähnen, ist, was wir auch immer schauen, gibt es bereits in der Vorgeschichte Suizidversuche, weil das Risiko, dass jemand nochmals einen Versuch unternimmt, ist erhöht, wenn vorbestehend schon Suizidversuche stattgefunden haben.
Es gibt ja auch Personen, die erleben dann auch immer wieder stärkere Schwankungen und Rückzüge oder verlieren zeitweise die Hoffnung, wie du auch schon gesagt hast. Wie erkennt man denn solche Veränderungen und wie kann man diese Menschen dann begleiten?
Also eben, wie du schon gesagt hast, eben Rückzüge, das ist für mich so das Stichwort. Also wenn ich irgendwie wie feststelle, es zieht sich jemand vermehrt zurück, verliert vielleicht auch in oder zieht sich zurück in sozialen Beziehungen, vielleicht auch Lustlosigkeit oder Verlust von Interessen an Kontakten, Aktivitäten. Das sind vielleicht so wie Anzeichen dafür, dass dieser Person vielleicht im Moment nicht so gut geht, dass da irgendwas Belastendes da ist. Genau.
Wie gelingt es euch, also einerseits die Erkrankung ernst zu nehmen und andererseits aber auch nicht nur die Diagnose zu sehen, sondern den Menschen dahinter?
Also ich denke, das ist eine Grundhaltung, oder? Wir sind alle Menschen, oder? Unabhängig davon, ob wir jetzt hier arbeiten oder in der Rolle als Patientin oder Angehörige hier unterwegs sind. Ich glaube, dass so das Bewusstsein zu haben, dass Krisen mit zum Leben gehören und dass je nach Erleben und Schwere der Krise auch die Hoffnung vielleicht zeitweise verloren gehen kann oder man nicht mehr sieht oder wie man diesen Berg an Herausforderungen und Belastungen bewältigen soll. Also ich glaube, so immer wieder sich auch bewusst sein, das könnte schlussendlich auch mir passieren, je nachdem, oder was für Umstände ich in meinem Leben zu tragen habe oder was mir begegnet oder von was ich betroffen bin. Und da hilft mir persönlich schon auch so der Perspektivenwechsel, dass ich mir auch überlege, ja, in welcher Situation befindet sich der betroffene Mensch, was sind da Belastungen, wie würde ich mich vielleicht auch fühlen. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich wichtig finde, um das auch nachvollziehen zu können. Vielleicht nicht nachfühlen, aber irgendwo eine Vorstellung zu haben, was ist denn die Not oder die Belastung, die jemanden dazu bringt, irgendwie im Moment keinen Ausweg, keine Perspektive mehr zu sehen.
Pflegefachpersonen sind oft die Ersten, die merken, wenn etwas nicht stimmt. Denn sie verbringen viel Zeit mit Patientinnen und Patienten, erleben Veränderungen im Verhalten, in der Stimmung, manchmal auch im Blick oder in der Sprache. Aber Suizidalität ist selten eindeutig zu erkennen. Sie zeigt sich oft leise, indirekt oder in kleinen Gesten, wie wir es gerade schon gehört haben. Wenn wir jetzt nochmal auf den Pflegealltag zu sprechen kommen, wie häufig begegnet euch Suizidalität im Pflegealltag und wie nehmt ihr solche Situationen dann konkret wahr?
Ja, eben bezogen auf den psychiatrischen Pflegealltag würde ich sagen, das ist mitunter ein sehr wichtiges und zentrales Thema, das uns eigentlich immer begleitet, eigentlich unabhängig vom Setting, also sowohl im tagesklinischen Setting, aber natürlich auch sehr stark stationär spielt das eine Rolle. Häufig ist ja auch der Umstand, dass sich jemand nicht mehr von Suizidalität distanzieren kann, führt ja dann häufig auch zu einem Eintreten in ein Behandlungssetting, häufig auch im stationären Rahmen. Und insofern eben spielt das eigentlich immer eine Rolle. Klar, eben wie schon erwähnt, gibt es so diese Risikofaktoren, die wir kennen, wie eben schon mal ein Versuch unternommen, eben diese kritischen Lebensereignisse, Einsamkeit und so weiter, psychische Erkrankung. Aber was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, ist so die Erfahrung, das Fachwissen, das Spüren, oder wo steht die Person im Moment. Und ich denke, das kann ich nicht mal ganz genau an Verhalten oder an Verhaltensweisen festmachen. Das ist eher so etwas, was wie mitschwingt. Ich glaube, es ist so eine Inkongruenz, also etwas, was nicht genau übereinstimmt zwischen dem, was die Person vielleicht sagt oder mir zeigt, und dem, was ich wahrnehme, so auf der nonverbalen Ebene. So, oder ja, wenn ich das so beschreiben würde, genau.
Was würdest du sagen, wie wichtig ist dabei auch das persönliche Gespür, das man im Pflegealltag entwickelt? Also neben dem Fachwissen und der Erfahrung, spielt das auch mit rein?
Ich denke, das persönliche Gespür ist sehr wichtig, weil häufig eben nehmen wir dann wahr, ah, da ist irgendwas. Manchmal sind das ja kleine Zeichen, die man vielleicht im Moment gar nicht wahrnimmt. Aber man ist vielleicht auf dem Dienst, also ich kann mich gut erinnern an meine Zeit noch auf den Stationen. Ich hatte ein ungutes Gefühl und bin vielleicht nachschauen gegangen, habe angesprochen die Person auf mein Empfinden. Und das war eigentlich immer ein richtiges Gefühl. Also ich denke, eben diese Wahrnehmung, diese subjektive Einschätzung ist für mich ganz zentral. Und die resultiert natürlich auch aus einer gewissen Erfahrung. Also je mehr ich natürlich Erfahrung habe mit Menschen in Krisensituationen, mit Suizidgedanken, mit Suizidalität, desto eher bin ich da auch feinfühlig oder achtsam und sensibel. Eben auch auf diese ganz subtilen Anzeichen.
Ja. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es im Pflegealltag auch oft hektisch zugeht und man nicht immer die Zeit hat, sich da ruhig hinzusetzen und mit den PatientInnen auch zu sprechen, je nachdem, was gerade ansteht. Aber was machst du, wenn es wirklich eine Situation gibt, die gerade dringlich wirkt, obwohl wenig Zeit und Ruhe da ist? Also wie gehst du dann damit um?
Also es ist natürlich immer eine Frage der Einschätzung, oder wenn sie natürlich sehr dringlich ist, dann hat sie Priorität, das ist klar. Oder wenn ich jetzt merke, es ist jemand total eingeengt im Tunnelblick, nur noch fokussiert auf diese Gedanken, auf die Suizidalität, kann nicht mehr versprechen, dass er sich jetzt in den nächsten Momenten etwas antut, dann hat das natürlich oberste Priorität. Und wenn ich merke, ja doch, irgendwie ist die Absprachefähigkeit noch da für eine gewisse Zeit, dann geht es ja immer darum, irgendwo in Verbindung zu bleiben. Auch wenn ich vielleicht nicht jetzt sofort Zeit habe, aber dann sicher fix abzumachen, wann dass ich auf diese Person zukomme und mir Zeit nehmen kann. Oder wenn ich das nicht selber machen kann, dann muss ich halt jemanden anders finden, oder der die Zeit überbrücken kann oder eben sich jetzt Zeit nehmen kann für das Anliegen.
Ja. Und dabei ist dann eben die Kommunikation ja auch zentral. Und was würdest du sagen, welche Sprache hilft in solchen Gesprächen und welche sollte man vielleicht eher vermeiden?
Ich denke, wichtig ist eben grundsätzlich ansprechen, was man wahrnimmt, auch fragen. Eben manchmal hat man vielleicht Angst, dass man durch Fragen die Suizidalität verstärken könnte. Das ist aber nicht der Fall, weil häufig ist ja das Phänomen auch mit Schuld- und Schamgefühlen behaftet. Und es wirkt auch entlastend, oder wenn angesprochen wird, wenn man auch mal sagen darf, ja, das ist, sind Gedanken, die da sind, die mich sehr belasten, die eben vielleicht auch verbunden sind mit Schuld- oder Schamgefühlen, auch gegenüber den Angehörigen. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man probiert, wertfrei zu formulieren, halt eher beschreibend, oder? Und nicht irgendwie Zuschreibungen macht, die vielleicht gar nicht zutreffend sind, sondern eher eben fragend und beschreibend, möglichst wertfrei das probiert zu formulieren. Ich denke, auch ein geeigneter Gesprächsrahmen finde ich wichtig. Eben wie gesagt, im Pflegealltag ist es zum Teil hektisch, oder? Und dann kommen viele Bedürfnisse aufs Mal, es sind mehrere Patientinnen da und dann so ein Zwischentür- und Angelgespräch finde ich unpassend für ein solches Thema. Dann wirklich auch ein Gesprächssetting schaffen, wo Ruhe da ist, wo geschützter Raum da ist, wo ein vertrauensvolles Gespräch stattfinden kann. Das finde ich auf jeden Fall ganz zentral.
Es gibt ja auch konkrete Maßnahmen dann eben, um Suizidalität einzuschätzen, eine sogenannte Suizidalitätseinschätzung. Und wie läuft diese jetzt genau ab und wie entscheidet ihr über die passende Betreuungsintensität?
Also es gibt verschiedene Instrumente, um eine Risikoeinschätzung vorzunehmen. Einerseits wird, also jetzt beim stationären Eintritt erfassen wir sozusagen die Basissuizidalität. Dort geht es darum, vorhandene Risikofaktoren zu erfragen, dort mal eine Einschätzung zu machen. Eben gibt es zum Beispiel einen Suizidversuch in der Vergangenheit oder im Vorfeld des Eintritts und so weiter. Da werden eigentlich diese ganzen Risikofaktoren abgefragt. Zusätzlich wird aber natürlich immer die aktuelle Suizidalität auch eingeschätzt. Also nur weil jemand zum Beispiel eine hohe Basissuizidalität hat, also aufgrund vieler Faktoren oder Ereignisse oder Lebensereignisse, heißt das alleine noch nicht, dass jemand akut oder aktuell suizidal ist. Also es kommt immer darauf an, oder wie bewertet eine Person diese Belastungen, diese Einschränkungen. Das ist nicht, das kann man nicht einfach für jede Person gleich sagen eigentlich, oder? Weil das ist wirklich abhängig von den eigenen Strategien im Umgang, von sonstigen Ressourcen, die die Person mitbringt, von eigenen Wertvorstellungen, von Haltung, auch natürlich vom Helfersystem, vom sozialen Netz. Also da gibt es ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen.
Wenn jetzt jemand akut suizidal ist, dann geht es ja zunächst auch um Sicherheit und darum, die Person zu schützen und gleichzeitig auch Vertrauen zu erhalten. Doch die Arbeit hört hier ja nicht auf. Also besonders in der Zeit nach einer Krise oder nach einem stationären Aufenthalt ist es dann eben auch entscheidend, wie man damit umgeht. Und Menschen müssen wieder in ihren Alltag finden. Und genau hier spielt dann eben auch die Nachsorge eine zentrale Rolle. Also wie stellt ihr in der Pflege sicher, dass die Begleitung auch nach einer akuten Krise dann weitergeht?
Ja, ich denke, das ist sicherlich eine Herausforderung, eben wenn jemand kommt in einer akuten Krise und wie du vorhin schon gesagt hast, wenn wir merken, da braucht es jetzt wirklich vielleicht für einen Moment einen sehr engen Rahmen oder eine sehr enge Begleitung, dann kann es ja sein, dass es auch eine Intensivbetreuung gibt, wo jemand wirklich bis hin zu einer kontinuierlichen 1:1 Begleitung oder Überwachung sehr eng in Beziehung ist, bleibt oder auch ein Stück weit so gehalten wird. Und dann geht es ja darum, schrittweise auch wieder Verantwortung selber übernehmen zu können für die betroffene Person, dass wir dort auch wieder loslassen sozusagen und den Rahmen weitermachen und dann langsam natürlich auch auf einen Austritt hinarbeiten, weil der größte Teil der Behandlung findet ja nicht im stationären Rahmen statt, sondern eigentlich eher in der ambulanten Behandlung. Und eigentlich ist es ja so, dass wir schon bei Eintritt oder schauen, okay, was ist denn die Problematik, was hat überhaupt dazu geführt, dass es zu einem stationären Eintritt gekommen ist. Und wie oder was braucht es auch jetzt in der Zeit hier, dass es nachher draußen wieder gut weitergehen kann. Natürlich möglichst so, dass es nicht wieder zur nächsten Krise kommt und nachher das sich wiederholt. Also, sondern wichtig wäre ja, dass die Person dann auch in dieser Zeit Strategien erarbeiten kann, vielleicht auch gewisse Dinge klären kann, damit es nachher draußen wieder gut funktionieren kann.
Am besten schauen wir uns das Ganze doch mal an einem konkreten, anonymisierten Fallbeispiel an. Julian steckt seit längerer Zeit in einer schweren Krise. Er kämpft mit depressiven Phasen, körperlichen Erkrankungen und Substanzkonsum. Immer wieder hat er suizidale Gedanken und mehrmals kommt es auch zu Suizidhandlungen. Bevor die Situation eskaliert, steht Julian bereits enorm unter Druck. Seine Partnerin trennt sich von ihm und von einem Tag auf den anderen ist er alleinerziehender Vater von einem kleinen Sohn. Die Verantwortung, der Stress und die Einsamkeit wachsen ihm über den Kopf. Kurz darauf verliert er seinen Job, gerät in finanzielle Schwierigkeiten und muss umziehen. Schritt für Schritt verliert er den Halt. Obwohl er sich in ambulanter Therapie befindet, wird seine Depression immer schwerer. Sein Therapeut empfiehlt ihm einen stationären Aufenthalt, aber Julian möchte seinen Sohn nicht alleine lassen. Er versucht sich mit 2 Sitzungen pro Woche irgendwie über Wasser zu halten. Doch die Krise spitzt sich weiter zu. Die depressive Symptomatik verstärkt sich und es kommen psychotische Anteile dazu. Julian hört eine Stimme, die ihn drängt, sich das Leben zu nehmen. Eines Nachts sitzt er stundenlang verzweifelt in der Küche, während sein Sohn schläft. Er hat einen konkreten Suizidplan. Erst der Gedanke daran, wie sein Sohn ihn am Morgen finden würde, hält ihn zurück. Er nimmt Medikamente, um sich zu beruhigen und versucht, sich bis zum Morgen wach zu halten. Dann bringt er den Sohn in die Kita und wartet in einem öffentlichen Ort auf seine Mutter und sucht anschließend gemeinsam mit ihr die psychiatrische Notaufnahme auf. Julian bleibt 5 Wochen in stationärer Behandlung. Anfangs ist er stark erschöpft und kaum ansprechbar. Die medikamentöse Behandlung verschafft ihm jedoch erstmals Distanz zu den drängenden Stimmen und starken Suizidgedanken. Es fällt ihm schwer, am Tagesprogramm teilzunehmen und wach zu bleiben, doch langsam gelingt Stabilisierungsarbeit. Nach der Entlassung erhält Julian 8 Wochen Home-Treatment. Für ihn eine große Erleichterung, weil er so weiterhin für seinen Sohn sorgen kann. Seine bereits vorhandene Patientenverfügung wird präzisiert. Der Krisenplan wird erweitert, enthält nun klare Strategien, Skills und Notfallkontakte für akute Situationen. Franziska, wie geht's jetzt hier weiter? Vielleicht kannst du da noch mal näher drauf eingehen.
Ja, ich denke eben, es geht darum, dass er wieder gut zu Hause ankommt. Ich glaube, eben nach einer solchen Krise ist das ja nicht einfach vom Tisch, weil die Belastung, wie du erwähnt hast, hat sich ja über eine gewisse Zeit zugespitzt bei Julian. Und er hat natürlich lange versucht, sich draußen zu halten, auch weil er sich sehr verpflichtet gegenüber seinem Sohn dort versucht hat, die sicheren Strukturen zu halten, seine Rolle als Vater wahrzunehmen. Und wahrscheinlich hat er aufgrund dessen auch eher lange zugewartet, bis er sich auf eine Behandlung oder auf eine intensivere oder stationäre Behandlung einlassen konnte und versuchte ja ambulant mit dem Therapeuten irgendwie das hinzubekommen und hat dann gemerkt, nee, das wächst mir über den Kopf. Genau. Also ich denke, da macht es sicher Sinn, dass er sich auch überlegt, okay, wie gehe ich vor, wenn es wieder zu einer Zuspitzung kommt, wenn es mir wieder zu viel wird. Und eben aufgrund der Vorgeschichte von Julian weiß man ja eben, es war nicht die erste suizidale Krise, auch nicht der erste Suizidversuch. Das war schon vorher Thema. Es gibt Belastungsfaktoren, eben wie diese psychische Erkrankung, aber auch diese körperlichen Erkrankungen, die chronischen, die sicher auch sehr belastend sind, und dann die weiteren Faktoren wie die Trennung der Partnerin, plötzlich alleine da sein mit dem Kind, die Kündigung, die dann auch noch dazu kommt, und die ganzen Sorgen und finanziellen Schwierigkeiten. Das ist sicher ein ordentlicher Rucksack, wo man sicher schauen muss, oder wie, was gibt es da für Möglichkeiten, dass er das nicht so schwer alleine tragen muss, und was macht er, wenn es wieder zu einer Krisensituation kommt.
Ja. Welche Strukturen oder Programme gibt es jetzt an der PBL, um solche Rückfälle zu verhindern oder eben auch um Stabilität zu fördern?
Also grundsätzlich gibt es in der Psychiatrie Basel-Land sämtliche Behandlungssettings, also von ambulanten Sprechstunden über tagesklinische Behandlungsangebote, wo man ja einfach nur am Tag sozusagen in der Therapie ist und vor Ort und dann zu Hause schlafen kann. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass wenn man noch eben Elternpflichten hat, dass man trotzdem zu Hause schlafen kann, aber sich dann intensiver und zur ambulanten Therapie hin oder halt als intensivierte Therapie in der Tagesklinik behandeln lassen kann. Oder eben, wenn es wirklich ein 24/7 Rahmen braucht, oder dann die Möglichkeit, eigentlich stationär in Behandlung zu kommen. Und was es auch gibt, ist eben das Home-Treatment-Angebot, wo eigentlich anstatt, dass man die Krisenintervention hier in der Klinik stationär macht, das quasi im häuslichen Umfeld stattfindet und dann eigentlich das Behandlungsteam zur betroffenen Person nach Hause kommt.
Genau. Das Home-Treatment, das wurde jetzt ja angewandt, auch vor allem wegen Julians Sohn. Ist das dann etwas, was dann unter diesen Umständen zustande kommt? Also wenn man gerade noch Familie zu Hause hat, wo man betreuen muss, oder?
Also ist sicher eine Möglichkeit, oder? Sie kann sicher ein Grund sein, dass jemand sagt, ja, ich kann meine Kinder nirgends unterbringen für die Zeit, wo ich in der Klinik wäre. Also dann ist das sicher etwas, was zu prüfen wäre. Es kommt natürlich immer darauf an, jetzt gerade bei Suizidalität, wie absprachefähig oder bündnisfähig ist die Person noch in diesem Moment? Und ich denke, abhängig von der Einschätzung wird man schauen, geht das im Home-Treatment, geht das im ambulanten oder tagesklinischen Setting, oder braucht es halt wirklich zuerst mal einen stationären Aufenthalt? Und dann ist natürlich auch die Belastung des Umfelds relevant, oder? Weil jemanden im Umfeld zu haben, der in einer solch akuten Krise ist, ist auch für die Angehörigen ja eine Belastung. Und das sind sicher Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Und manchmal ist auch die Erschöpfung sehr groß, und es kann eine Entlastung sein, wenn man einfach mal aus dem Umfeld raus kann. Die ganzen Faktoren, die eben sehr belastend wirken, vielleicht mal eine Zeit lang ein bisschen im Hintergrund sind und man vielleicht zur Ruhe kommen kann. Also ich denke, das ist sehr individuell. Ja.
Wenn wir jetzt nochmal zum stationären Aufenthalt gehen, wir haben ja auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, und da hast du gesagt, dass die Austrittsplanung ja schon beim Eintritt beginnt. Wie arbeitet ihr mit Tools wie dem Krisensicherheitsplan, den du genannt hast, oder auch mit Programmen wie Zero? Und kannst du da nochmal genau erklären, um was für ein Programm es sich da handelt?
Ja, das ist so eine Prämisse im Pflegeberuf. Also sozusagen der Austritt beginnt mit dem Eintritt. Und das stimmt natürlich auch, oder? Es geht ja darum, dass man nicht irgendwie länger als notwendig im klinischen Setting bleiben möchte in der Regel. Es auch nicht Sinn macht, weil die Belastungen sind ja nachher wieder da, und es geht darum, dass man auch wieder schaut, oder wie komme ich zurecht, wenn ich zum Beispiel mal nach Hause gehe am Wochenende und überhaupt mal zu Hause bin, schaue, wie fühlt sich das an und so weiter. Das ist sicher wichtig, so als Vorbereitung. Und sonst eben, was Notfallpläne betrifft, eben, dass ich denke, das ist ein wichtiger Teil, eben, dass man frühzeitig über diesen Austritt zu sprechen beginnt, schaut, was sind denn da vielleicht auch Sorgen, Ängste oder was sind vielleicht Hürden, die die Person als schwierig erachtet, dass man vielleicht auch frühzeitig das soziale Umfeld versucht einzubeziehen, wenn die betroffene Person bereit dazu ist, dass man dort wirklich einen guten Übergang hinbekommt, weil dieser Übergang natürlich schon auch ja, ein Stück weit wieder krisenhaft sein kann oder auch ein gewisses Risiko darstellt, dass halt diese Suizidgedanken wieder aufflammen können, weil ja, die ganze Belastung dann halt wieder stärker spürbar ist. Oder? Und wenn man da nicht vorbereitet ist, dann kann das einfach wieder eine erneute Krise auslösen oder Schwierigkeiten bereiten. Genau, du hast mich noch nach Tools gefragt. Ja, es gibt auch zum Beispiel mittlerweile Apps oder so, wo man selber Krisenpläne quasi reinschreiben kann. Also, oder auch Strategien, also was kann ich tun, wenn ich merke, ich bin angespannt, mir geht es nicht gut, dass man dort auch eben Dinge, die einem selber helfen, die Anspannung wieder zu lösen, wie reinschreiben kann. Und wenn ich dann vielleicht irgendwie in der Krise bin, kann ich auch wirklich dort nachschauen, oder was könnte ich jetzt tun, so wie als Ideensammlung, dass das wie immer dabei ist. Auch Notfallkontakte können dort natürlich abgespeichert werden oder Notfallnummern, das ist eine Möglichkeit. Aber das kann natürlich auch in schriftlicher Form gemacht werden. Es muss nicht unbedingt in Form eines digitalen Tools sein, kommt immer auf die Präferenz an.
Vielleicht schauen wir noch die andere Seite an. Also es ist ja genauso belastend, wenn es zu suizidalen Handlungen kommt, auch für Mitarbeitende. Wie sieht denn da die Nachsorge aus? Gibt es da auch konkrete Programme oder Pläne, die man dann ausführt, wenn es dann doch mal zu so einer Situation kommt?
Also grundsätzlich eben stellt Suizidalität oder eben auch Suizidversuche oder dann natürlich auch ein Suizid, das ist eine große Belastung für das ganze Umfeld und natürlich auch für die Fachpersonen, die ja, damit oder davon betroffen sind oder konfrontiert sind mit diesem Thema. Selbstverständlich oder gibt es so im Alltag Möglichkeiten, Situationen zu besprechen. Also wir haben immer wieder die Möglichkeit, auszutauschen im Team. Das ist auch wichtig, dass man diese Verantwortung oder gemeinsam trägt, dass man auch gemeinsam Einschätzungen macht, dass man sich dazu austauscht mit den Teamkolleginnen, also im multiprofessionellen oder interprofessionellen Team. Das ist sicher eine gemeinsame Aufgabe. Dann gibt es eben auch die Möglichkeit, Fallbesprechungen zu machen. Auch Risikokonferenzen werden je nachdem natürlich zeitnah gemacht. Also wenn man merkt, das Thema ist sehr drängend im Vordergrund, dann ist das sicher ein wichtiger Rahmen, wo man auch das nochmal gemeinsam besprechen kann. Wenn natürlich ein Suizidversuch oder eben auch ein Suizid passiert, dann ist es sehr wichtig, dass die betroffenen Personen gut begleitet sind, aufgefangen werden, weil dort natürlich immer der Teil, habe ich irgendwas übersehen, habe ich was verpasst, also das schwingt, denke ich, schon auch immer mit. Und manchmal eben sind diese Anzeichen so unspezifisch, also sind kleine Dinge, die man vielleicht erst im Nachhinein wirklich sieht oder einordnen kann. Und irgendwie im Vorfeld hat man vielleicht schon wahrgenommen, aber es war wie nicht deutlich genug. Weil manchmal sind das ja unspezifische Dinge, die ja bei jeder Person potenziell auf irgendwas hinweisen könnten. Und dann, genau, ich denke, ja, es finden natürlich auch immer Nachbesprechungen statt, wenn ein Ereignis stattgefunden hat, sei es ein Versuch oder aber auch eben ein Suizid, wo man nochmals wirklich gemeinsam draufschaut, auch wirklich im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung. Dort braucht es halt auch viel Sensibilität der Personen, die diese Nachbesprechung moderieren, weil dort die Teams natürlich auch sehr verletzlich sind in dieser Phase. Und man muss schauen, eben, was braucht es oder wer braucht was. Also nicht jede Person geht gleich mit einem solchen Ereignis um.
Genau, und auch die Angehörigen spielen ja da noch eine zentrale Rolle, wie wir vorhin auch im Fallbeispiel gehört haben. Und das sind ja auch die Personen, die Veränderungen vielleicht leicht merken, aber dann doch wieder die Zeichen auch nicht so klar interpretieren können, wie du schon gesagt hast. Das ist ja auch immer unglaublich schwer. Und dennoch wollen sie helfen, wenn sie merken, dass die betroffene Person in einer schwierigen Situation ist. Und es kann ja auch helfen, die dann in die Zusammenarbeit dann auch mit dem Pflegeteam einzubeziehen. Wie häufig erlebst du das und was spricht vielleicht dafür und was auch eher dann dagegen, das zu machen?
Also eben so die sozialen Beziehungen oder die soziale Einbindung, die ist natürlich sehr unterschiedlich. Oder? Es gibt Menschen, die haben ein sehr großes Umfeld, andere vielleicht eher weniger Kontakte. Also das kann man nicht generell sagen, aber grundsätzlich macht es natürlich Sinn, das Umfeld mit einzubeziehen, unabhängig davon, ob das jetzt Familienmitglieder, Angehörige sind oder ob die Person vielleicht in einer betreuten Wohnform lebt und es sich um ein professionelles Umfeld oder Helfernetz handelt. Voraussetzung ist natürlich, dass die betroffene Person bereit ist, das Umfeld mit einzubeziehen. Und dort eben vielleicht lehnt das jemand zu Beginn der Behandlung ab, weil vielleicht auch Konflikte bestehen oder belastende Themen da sind. Ich denke, dann ist es wichtig, dass man auch immer wieder bespricht, oder ob jetzt die Bereitschaft da ist, das Umfeld einzubeziehen. Und vielleicht auch thematisiert, was vielleicht der Gewinn eines Einbezugs sein könnte. Ja.
Wir haben jetzt eben gehört, wie wichtig Beziehung, Vertrauen und ein aufmerksames Miteinander sind, sowohl im Pflegealltag, aber auch im privaten Umfeld. Und Suizidprävention ist eben keine einmalige Handlung, sondern eine Haltung. Und zum Abschluss möchte ich dich gerne noch fragen, gibt es etwas, was du dir für die Zukunft wünschst im klinischen Alltag, aber auch in der Gesellschaft?
Ja, im klinischen Alltag wünsche ich mir natürlich, dass wir achtsam sind, weiterhin bezogen auf dieses Thema, dass wir dort so gut hingucken und hinhören, dass das möglichst nicht passiert, eben im Wissen, dass das sehr tragisch ist für das gesamte Umfeld, sei es für das private Umfeld, aber auch für das Behandlungsumfeld oder für die Fachpersonen. Und auch zu wissen, dass wenn jemand Suizidversuch macht, dass er in einer sehr großen Not ist, oder? Also ich denke, das ist mir sehr wichtig. So verstehe ich eigentlich auch unseren Auftrag hier, dass man irgendwie in der Krise einen sicheren Rahmen schaffen kann, dass eben möglichst nicht eine solche Handlung aus einer Not resultieren muss, sondern dass man das auffangen kann und jemand wieder Hoffnung schöpfen kann und weitergehen kann und irgendwie wieder eine Perspektive für sich finden kann. Was ich dort vielleicht auch noch sagen möchte dazu, wir arbeiten in der Psychiatrie Basel-Land ja auch mit Peers, also mit Menschen, die aus eigener Erfahrung hier arbeiten und diese Perspektive auch einbringen in die Arbeit und auch so ihr Genesungsweg zur Verfügung stellen für Menschen, die jetzt akut in der Krise sind, also die PatientInnen sind bei uns. Und ich finde auch diese Ressource ist eigentlich eine wichtige. Also das darf man auch darauf zurückgreifen, vielleicht eben auf Erfahrungen, die beispielsweise eben Peers, Genesungsbegleiter schon haben und vielleicht auch teilen können und so Hoffnung geben können für Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht am selben Punkt sind. Und so gesamtgesellschaftlich wünsche ich mir schon, dass Themen eben der psychischen Gesundheit diskutiert werden, dass man auch sensibel ist auf diese Themen. Ich denke, so viele so Schlagworte wie Inklusion, wie eben psychische Gesundheit und so weiter, das ist schon präsent in der Gesellschaft, auch in den, also in den sozialen Medien und so weiter. Ich habe manchmal aber trotzdem den Eindruck, eben, man spricht viel davon, aber wenn es so darum geht, dann wird der Normrahmen trotzdem immer enger. Oder? Also einerseits ist es viel Thema, aber trotzdem geht es häufig auch gerade bei Kindern und Jugendlichen viel um Leistung, es ist viel Druck vorhanden, Effizienzsteigerung, Optimierung und so weiter. Und wenn man nicht so in den Rahmen passt, oder, dann ist es vielleicht manchmal auch nicht ganz leicht. Und ich wünsche mir dort schon, dass diese Diversität, die ja oft diskutiert wird, auch wirklich gelebt wird. Und dass man sich auch bewusst ist, oder? So Ausgrenzung findet manchmal im Kleinen statt, und es kann aber trotzdem auch sehr viel auslösen oder sehr viel, verletzen, und das schwingt dann vielleicht mit und das trägt man mit. Und ich glaube, dort so im Kleinen anzusetzen, gut hinzuschauen, vielleicht auch mal etwas ansprechen, was vielleicht nicht okay ist, Toleranz. Ich denke, das sind so für mich die Wünsche, die ich eigentlich so habe, auch an die Gesellschaft oder auch an mich als Teil der Gesellschaft. So.
Ja. Ja, herzlichen Dank, Franziska, für das Gespräch und für die Einblicke. Und wir hoffen, dass die ein oder andere Frage jetzt auch von unseren Zuhörerinnen beantwortet wurde. Und ja, vielen Dank.
Danke auch.
Für mehr Informationen rund um unsere Themen und Angebote schaut auf der Webseite der PBL vorbei oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Hier werden wir auch noch Fotos und Videos hochladen und weitere Hintergrundinfos mit euch teilen. Die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Danke und bis zum nächsten Mal.